Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch der Klagelieder im 3. Kapitel. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, darf ich mal fragen, wer von den Anwesenden eine Ausgabe der revidierten Luther-Übersetzung der Heiligen Schrift sein eigen nennt? Also die ganz normale Lutherbibel, die man in jeder Buchhandlung heute kaufen kann. Wer hat sowas zu Hause? Ich habe auch eine. In den meisten Druckausgaben dieser revidierten Luther-Übersetzung sind bestimmte Bibelverse im Druckbild hervorgehoben. Die sind fett gedruckt. Leider ist aus meinen Bibelausgaben nicht erkennbar, wer dafür gesorgt hat, dass die fett gedruckt sind. In den Original-Bibelhandschriften gibt es keine Unterscheidungen. Da haben die Abschreiber nichts irgendwie unterstrichen oder mit roter Tinte geschrieben oder sonst irgendwie markiert. Und irgendjemand hat sich auch mal dran gemacht und hat untersucht, wie sich dieses Fettgedruckte im Lauf der Zeit der Bibelausgaben verändert hat. Also da sind durchaus Entwicklungen festzustellen, wenn sich jemand dafür interessieren wollte. Warum ist das fett gedruckt? Man erfährt so ungefähr aus den Einleitungen der Bibel, dass das irgendwie Kernstellen sein sollen. Das heißt vermutlich nach Ansicht der Herausgeber besonders wichtig. Ich finde es schwierig, Bibelverse zu sortieren nach wichtig und minder wichtig. Das ist je nach Situation des Lesers manchmal auch ganz unterschiedlich. Aber jedenfalls, die sind besonders markiert, vielleicht als besonders einleuchtend, unmittelbar ansprechend verstanden, ich weiß es nicht. In unserem Predigtabschnitt heute haben wir sozusagen das Fettgedruckte aus den Klageliedern. Das, was in diesem kurzen Buch, vielleicht Anhang zum Buch des Propheten Jeremia, den Herausgebern der Luther-Übersetzung als besonders anredend und anregend erschienen ist. Man möchte meinen, das redet unmittelbar zu uns. Da braucht man gar keine Auslegung. Das ist selbstverständlich, was hier gesagt ist. Die Güte des Herrn ist's, dass wir noch am Leben sind. Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Wenn man einen Konfirmationsspruch sucht, bei der Vorbereitung auf die Einsegnung, das wäre einer. Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Liebe Schwestern und Brüder, diese Verse aus den Klageliedern reden aus ganz großer Entfernung zu uns. Das hat überhaupt nichts zu tun mit unserer unmittelbaren Lebenswirklichkeit, sondern das hat einen gewaltigen geschichtlichen Abstand. Und einen ganz anderen Hintergrund als unser Leben heute. Diese Verse sind gesprochen aus der Situation des militärischen und politischen Untergangs. Das Volk Israel ist am Ende, versprengt und verteilt in die ganze Welt, verschleppt ins Exil zum Teil schon. Die heilige Stadt Jerusalem, Mittelpunkt des politischen und religiösen Lebens des Gottesvolkes, ist zerstört. Der Tempel ist eine Ruine. Und was die militärischen Gegner damals gemacht haben, das haben sie gründlich gemacht. Also Ruine heißt nicht, dass man das so als Gedenkstätte einigermaßen konservieren könnte, wie meinetwegen die Gedächtniskirche in Berlin. Relativ wenig zerstört, würde man heute sagen. Vielleicht schade, dass das nach dem Krieg nicht aufgebaut wurde wieder. Sondern da ist also nichts mehr von dem, was den Leuten heilig und wichtig und hilfreich war. Und das Buch der Klagelieder redet in langer, sorgfältig entfalteter Klage gegenüber Gott. Die Klagelieder haben Strophen, die im Hebräischen alle Buchstaben des Alphabets nach und nach durchgehen. Das merkt man in den Übersetzungen leider nicht mehr. Da wird das ganze Alphabet durchbuchstabiert und durchgeklagt. Die Klage des Verfassers, die Klage des Frommen in Israel umfasst alles von A bis Z. Ich möchte sagen, so geht es uns heute eher nicht. Jedenfalls nicht insgesamt. Wir leiden, natürlich, das Volk leidet immer, aber wir leiden auf einem ganz schön hohen Niveau. Wir leiden persönlich im Einzelnen an Lebensumständen, die uns zu schaffen machen, aber die Lebensbedingungen drumherum sind ganz anders als nach dem verlorenen Krieg, der Israel praktisch beendet hat in seiner Existenz als Volk und als Glaubensgemeinschaft. Klage von Anfang bis Ende, von A bis Z. Und mittendrin, mitten in dieser ausgeführten und ausformulierten und ausgestalteten Darstellung der Lebenssituation, Darstellung, wie das ganze Schlamassel aussieht vor den Ohren und Augen Gottes. Gott sieht es ja, aber es ist wichtig, das vor ihm auszusprechen. Mittendrin stehen diese Verse, die heute Predigtabschnitt sind. Worte von ganz eigenartiger und eigentümlicher Zuversicht. Wie passt das? Die ganze Welt, soweit sie uns betrifft, ist im Eimer, könnte man etwas salopp zusammenfassen, was Jeremia hier formuliert. Und mittendrin steht, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu. Was ist da passiert? Psychologisch verständlich wäre ja zu sagen, der Verfasser hat sein ganzes Leid durchgebetet und hat das alles ausgesprochen und vor Gott gebracht und hat sich so richtig ausgeweint vor den Ohren des heiligen Gottes und dadurch ist ihm wohler geworden. Das kennen wir ja. Wenn es einem so richtig dreckig geht und dann hört jemand gut zu und macht mir glaubhaft, dass er sich wirklich interessiert für das, was mit mir los ist und dann habe ich das alles einmal erzählt und vielleicht auch noch ein halbes Mal wiederholt und dann merke ich, so im Erzählen wird es schon etwas besser. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid nur noch halbes Leid. Psychologisch wäre das verständlich. Es gilt auch medizinisch als erwiesen, dass Tränen nicht nur das Gemüt reinigen können, sondern auch den Körper. Heul dich doch mal richtig aus, dann wird dir besser. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, mit den Klageliedern ist es genau umgekehrt. Das ist nicht der Effekt, dass da einer sein Herz erleichtert hat und dann auch zu zuversichtlichen Auffassungen und Aussagen wieder gelangt. Mit den Klageliedern ist es umgekehrt. Von dieser Mitte aus, von unserem Abschnitt, davon hängt das ganze Buch ab. Von dieser Gewissheit aus ist das gewachsen, was wir sonst lesen. Hier liegt die Wurzel und der Anfang der Klage, der Anlass dessen, dass der Verfasser vor Gott ausspricht, wie es ihm und seinen Zeitgenossen geht. Der Anlass ist, da ist noch Güte des Herrn. Das heißt, es hat überhaupt Zweck, noch zu beten. Es hat Zweck, noch mit Gott ins Gespräch zu kommen über das, was los ist. Es hat Zweck, dem Heiligen Israels das mitzuteilen, was die Menschen belastet und bedrückt. Da ist noch Güte des Herrn. Der Herr meint es unter allen Umständen gut mit den Menschenkindern. Man muss sagen, aus der Situation des Jeremia, trotzdem meint Gott es immer noch gut. Seine Güte, seine Barmherzigkeit ist nicht ein kümmerlicher Rest. Das könnte man aus dem deutschen Wortlaut schließen. Im Hebräischen steht die Mehrzahl. Und das ist unter anderem Ausdruck für Fülle. Ausdruck dafür, dass das reichlich immer noch vorhanden ist. Es gibt eine Fülle und Vielfalt von Dingen, in denen Gott immer noch seine Liebe erweist. Jeder neue Morgen zeigt die Barmherzigkeit, die Treue, die freundliche Väterlichkeit Gottes. Haltet euch die verzweifelte und traurige Situation vor Augen, in der das zuerst gesagt ist. Die heilige Stadt erobert und zerstört. Das betet jemand aus den Trümmern. Und dennoch, jeder Atemzug, jeder Schluck Wasser, jeder Kanten Brot, jedes ausgefranste Kleidungsstück sieht der Prophet an als Erweis der immer und immer noch und immer neuen Güte und Barmherzigkeit Gottes, der freundlichen, hilfreichen Zuwendung Gottes zu seinen Menschen. Das spricht der Glaube. Das ist oft der wesentliche Unterschied. Wie geht's uns auf unserem Lebensweg? Wie kommen wir mit Schwierigkeiten und Nöten zurecht, wie auch immer die aussehen mögen? Es liegt bei uns, ob wir der Verzweiflung nahe sind oder ob wir von Gott das Geschenk bekommen, dass wir trotzdem uns noch trösten können an Erweisen der Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Jeremia ist dazu imstande, sein Leben so zu verstehen, weil Gott ihm das schenkt. Und das ist noch nicht alles, sondern Jeremia wird dann auch noch ganz persönlich und sagt, der Herr ist mein Teil. Das heißt, Gott wendet mir nicht nur alles mögliche Gute zu. Ich empfange nicht nur Licht und Sonne und Atem und Nahrung und Kleidung, sondern der Herr gibt sich selbst. Der ungeteilte, unteilbare, eine Gott gibt sich jedem seiner Menschen. Und diese großartige Gabe ist Fundament und Kern und Ausgangspunkt aller Hoffnung, allen Glaubens und aller Liebe. Hier wird unser Leben gehalten und darin geht's uns wie dem Propheten Jeremia. Gott gibt sich nicht nur in der Geschichte des Alten Testaments je und dann einzelnen Frommen, sondern Gott gibt sich uns in seinem Sohn Jesus Christus. Unser Leben ist in Gottes Hand, wie das Leben des Propheten und des ganzen Gottesvolkes an allen Orten und zu allen Zeiten. Der Herr ist mein Teil. Das darf auch deine Seele sagen. Das darf auch ich sagen. Gott ist mein Teil. Ich darf zu meinem Gott immer wieder sagen, du bist mein. Wir dürfen das sagen, auch und gerade, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir Grund zu der Einschätzung haben, dass unser Tempel und unsere heilige Stadt, wie auch immer das persönlich aussieht, dass unser Tempel in Trümmern liegt, dass unsere Lebensgestaltung, unser Verhalten, unsere Sünde, womöglich selbst, daran schuld sein mögen. Ich darf das sagen, mitten aus den Bruchstücken meines Lebens. Gott, der Herr, ist mein Teil. Das ist das, was er in unsere Welt und in unser Leben gebracht hat. Das haben nicht wir erfunden und erwählt, sondern er hat uns berufen und beschenkt. Und deshalb bleibt uns das. Selbst im Leiden dürfen wir die Güte Gottes finden und spüren, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Den suchen, der uns doch von sich zu stoßen scheint. Wenn wir uns von Gott gestraft und geschlagen fühlen und wissen, ich habe Anlass gegeben zur Strafe, es würde mir recht geschehen. Wenn das so ist, dann gibt es eine Zuflucht und die liegt bei Gott. Zuflucht bei unserem Herrn Jesus Christus. Dann ist da Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit. Teil am Leib Christi. Teil am Frieden und an der Liebe Gottes. Und wer das empfängt, wem das geschenkt wird, der kann seine Klage bei Gott aussprechen. Der kann alles, was ihn belastet, vor Gott bringen. Braucht das nicht irgendwie beiseite zu schieben und zu verdrängen, sondern kann auch Lasten aushalten und wird sich vor Gott aussprechen. Denn solche Annahme und Liebe und Geborgenheit kann die Voraussetzung schaffen, dass ich mein Leid genau in den Blick nehmen kann. Dass ich das aushalte, mich meinen körperlichen und seelischen Verletzungen zu stellen, meine Gefühle zuzulassen und auszusprechen. Ich kann das tun, weil ich gewiss sein darf, Gott richtet mich, aber er verwirft mich nicht. Das Erbarmen Gottes ist doch stärker. Seine Güte und Barmherzigkeit hat kein Ende, nur einen Anfang. Den Anfang, den Gott gesetzt hat, als er beschlossen hat, dass er unser Teil werden will. Als Gott sein Ja zu dir gesagt hat, als Gott Mensch wurde, dir Mensch zugute, als Gott seinen Leib gegeben hat, für dich gegeben in den Tod, zur Vergebung aller unserer Sünden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.